Deutschlandfunk. Das Feature.
Pippi und die vergessenen Kinder Papua-Neuguineas. Von deutscher Kolonialgeschichte heute. Ein Feature von Rebecca Endler.
Have you ever heard of the book Pippi Longstocking?
Of course, Pippi Langstrumpf by Astrid Lindgren.
Yes.
Yeah.
And that book, when Astrid wrote it, she based a lot of the things on what my grandfather used to write in the newspaper.
Really?
Yeah.
Wow.
And I've been in touch with other author that was involved in writing the book, and they were telling me that Pippi Langstrumpf was referred to my mom.
Das ist der Augenblick, an dem mir klar wird, dass ich eine Geschichte habe. Das eine ist die Geschichte über deutsche Kolonialvergangenheit, über die Kinder in dem Heim in Papua-Neuguinea. Die Geschichte, wegen der ich Maria Chan in Brisbane überhaupt angerufen habe. Das andere ist die Geschichte einer Göre, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Sie führt ans Ende der Welt, zu den Nachkommen von Pippi Langstrumpf und den letzten Sprechern von Unser Deutsch. Die Geschichte beginnt mit einer Radiomeldung.
Deutschlandfunk Nova.
Unser Deutsch. Diese Sprache, die kommt aus Papua-Neuguinea. Inzwischen ist sie schon fast ausgestorben. Heute sprechen sie nur noch etwa 100 Menschen.
Unser Deutsch ist, neben dem Küchendeutsch aus Namibia, das einzig bekannte Kreoldeutsch auf der Welt. Es wurde von Kindern auf einer kleinen Insel in Papua-Neuguinea erfunden. Und um die Geschichte dahinter zu verstehen, fahre ich zur Uni Augsburg, an den Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaften. Denn hier gastiert zurzeit Craig Volker. Er ist amerikanischer Professor für Germanistik.
Hier bin ich übrigens zu Hause.
Ja, ich habe schon gesehen. Das ist gemein.
Er zeigt mir auf dem Handy ein Foto von einem Haus am Strand in Papua-Neuguinea unter Palmen inklusive Sonnenuntergang. Paradiesisch, vor allem verglichen mit dem tristen Asbestbau der Campus Uni Augsburg. Mitte der 70er Jahre, bevor Craig Volker Professor wurde, jobbte er als Lehrer an einer öffentlichen Highschool in Queensland, Australien, um sich sein Studium zu finanzieren.
Wie sind Sie auf Yvonne und auch auf unser Deutsch gestoßen?
Also ich war Deutschlehrer 75 bis 80 an der Goldküste von Australien in Queensland. Und ich nehme an, das war 76 oder 77. Damals, als ich dann neue Schüler bekommen habe, dann habe ich ein paar Sätze auf Deutsch gesagt und dann ein paar Fragen gestellt. Also wie heißt du, wie alt bist du, um zu sehen, ob sie dann überhaupt Deutsch konnten. Dass viele gab, die gar nicht so gut Deutsch konnten.
Alles, was die Welt heute über unser Deutsch weiß, weiß sie, weil Craig Volker vor etwas mehr als 40 Jahren eine besondere Schülerin in seiner Klasse hatte, Yvonne.
Lünden mit Nachname.
Dieses junge Mädchen mit dem schwedischen Namen ist dunkelhäutig und sieht aus wie eine Melanesierin.
Und sie war toll, also ich war erstaunt. Sie konnte so gut antworten, sie war gar nicht nervös, Deutsch zu benutzen. Aber sie hatte so eine komische Grammatik. Das war nicht eine englische Grammatik, das war nur komisch. Aber die Aussprache war perfekt. Und dann habe ich gefragt, also wo hast du denn Deutsch gelernt? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es nie gelernt. Das haben wir nur zu Hause benutzt.
Yvonne ist in der Stadt Rabaul aufgewachsen, auf der Insel Neubritannien in Papua-Neuguinea. Das ist mehr als 40 Jahre her. Heute lebt Yvonne Lundin in Brisbane, Australien, wo sie Lehrpläne für das Bildungsministerium von Queensland entwickelt. Ich hole sie dort von der Arbeit ab und wir gehen gemeinsam spazieren.
I hated maths. Up until now I hate maths and I can't do maths.
Ich habe Mathe gehasst. Bis heute hasse ich Mathe und ich kann es auch nicht.
German, so I don't have to do maths.
Aber ich habe gedacht, mache ich einfach Deutsch, dann muss ich kein Mathe nehmen.
We spoke a lot of unsere Deutsch then.
Und natürlich hatten wir ja auch Oma zu Hause, also haben wir auch viel unser Deutsch gesprochen.
Yvonne Lundin wird von ihren Eltern mit 17 nach Australien geschickt, zusammen mit ihrem Bruder. In Papua-Neuguinea machen das alle so, die es sich leisten können, weil australische Schulen viel bessere Chancen bieten.
As far as I was aware, I didn't think anything of it because I always thought German was German.
Das war ihre Muttersprache. Sie würde sagen, das war ihre Großmuttersprache. Sie hat mit der Oma Deutsch benutzt.
So therefore, it was like, was für diese Menschen wissen wir so uns? You know, that kind of stuff. Like, warum wir sprechen unser falsches Deutsch or whatever it is, you know? So it's not really something fantastic, but if you look at it from a linguistic perspective, it's like, wow, you know?
Craig merkt, sein Zufallsfund ist eine kleine Sensation. Er durchsucht Bibliotheken nach Publikationen zu Kreolsprachen. Kreolsprachen sind Sprachen, in denen sich Grammatik und Wortschatz aus mehreren Sprachen vermischt haben. Im Gegensatz zu Pidgin-Sprachen, die eine rein kommunikative Funktion haben, zum Beispiel in der Arbeitswelt, können Kreolsprachen auch zur Muttersprache der nächsten Generation werden. Ein Kreoldeutsch aus Papua-Neuguinea, dazu findet Craig Volker nichts.
Und dann habe ich das als Thema für meine Masterarbeit ausgewählt.
Und während Yvonne ihren alten Deutschlehrer längst vergessen hat, hat der in der Zwischenzeit große Teile seiner beruflichen Karriere der Erforschung von unser Deutsch gewidmet.
It was only when Craig came back so many years down the track, I was like, wow.
Also es war die richtige Zeit, ich habe die richtigen Leute kennengelernt und das war alles rein Zufall.
I'm so grateful for it.
Ich bin so dankbar dafür, dass, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wir in der Geschichtsschreibung nicht verloren gegangen sind.
In history.
Durch Craigs Entdeckung haben die Kinder, die unser Deutsch erfunden haben, jetzt einen Platz in der Geschichte. Eigentlich beginnt die Geschichte mit der deutschen Kolonialherrschaft im Bismarck-Archipel, der bis heute so heißt. Es ist der berühmte Platz an der Sonne, wie es der damalige Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Bernhard von Bülow formulierte. Dieser Platz an der Sonne treibt das Deutsche Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts an, seinen Einfluss am anderen Ende der Welt geltend zu machen. Die Vorstellungen vom Leben in der Südsee sind damals total weltfremd und überromantisiert. Bülows ganzer Satz lautet übrigens:
Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir beanspruchen auch unseren Platz an der Sonne.
Das Deutsche Reich will Weltmacht sein und nicht von Frankreich, England oder den Niederlanden abgehängt werden. Hinzu kommen natürlich wirtschaftliche Interessen. Die Deutschen sind nicht die einzigen Fremden auf den Inseln. Viele Händler und Seefahrer aus Schweden und England sind darunter. Und Chinesen. Und längst nicht alle Männer wissen, worauf sie sich eingelassen haben.
Leute haben mir gesagt, also in dieser Zeit waren Leute wild. Die Papua-Neuguinea waren wild, die Europäer waren wild. Die waren brutal. Also zum Beispiel im Stammeskrieg hat ein Stamm die anderen Leute getötet und gefressen.
Doch dort, wo Kolonialisten auf Einheimische treffen, gibt es nicht nur blutige Überfälle und Unterdrückung, sondern auch Beziehungen. Wie die von Marias Großvater, Karl Petersen, und ihrer Großmutter Sindhu.
That's when Michael met, first time meeting the Rose, with the granddaughter for the first time, and I took a photo. Look, she's looking at him.
Etwa ein Jahr, nachdem ich mit Maria telefoniert habe, als sie mir zum ersten Mal von ihren Großeltern und ihrer Mutter erzählt hat, verbringe ich ein paar Tage mit ihr in Brisbane. Wir sitzen im Wohnzimmer ihrer jüngsten Tochter Melissa, essen selbstgebackenen Zitronenkuchen und Maria zeigt mir Fotos auf dem Handy.
Look at my grandfather when he was young.
Handsome.
Yeah.
Maria ist Mitte 70 und auf ihrem Handy ist ihre ganze Geschichte gespeichert. Das Bild ihres Großvaters zeigt einen jungen Mann in Matrosenuniform mit hellen Haaren und Schnäuzer und verschränkten Armen. So muss sein Abenteurer aussehen. Stark, charismatisch und sehr entschlossen. Und genau so ist Karl Emil Petersen auch in die Geschichte eingegangen.
What happened was, on the island was a chief and his name was Lamis. His wife was Motule.
Auf der Insel gab es einen Häuptling, der hieß Lamis.
Und seine Frau war Mutule.
And they were the parents of my grandma Sindhu.
Das waren die Eltern von meiner Großmutter Sindhu.
So they lived on the
und sie lebten auf dieser Insel. Und als mein Großvater zufällig dort vorbeisegelte, er war gerade auf dem Weg von Europa in den Pazifik, da erlitt er Schiffbruch.
Weihnachten 1904 sinkt ein Schiff der Neuguinea-Kompanie, einer Gesellschaft, die deutsche koloniale Interessen vertrat, vor der Küste von Tabar, einer kleinen Insel im Südpazifik. Der schwedische Kapitän Carl Petersen rettet sich an Land.
Und als er sich an Land retten konnte, da stand er da am Strand vor den versammelten Einheimischen. Alle wollten sie sehen, was passiert war.
Petersen, jung, aber erfahren, bleibt auf der Insel und macht sie zu seinem neuen Zuhause. Teile seines gekenterten Schiffs sind noch jahrzehntelang vor der Küste zu sehen. Häuptling Lamis erteilt Petersen die Erlaubnis, eine Kokosnussplantage aufzubauen. Damit wird er zu einem wohlhabenden Mann.
In the meantime, Grandpa fell in love with Sindhu.
Und dann hat sich Großvater in Sindhu verliebt. Sie war sowas wie eine Prinzessin auf der Insel. Sie haben dann eine Familie gegründet und mein Großvater hat angefangen, sich etwas aufzubauen. Er hat Häuser gebaut und Sachen aus Schweden mitgebracht für die Familie und so. Es ging ihm sehr gut. Er war ziemlich erfolgreich.
3 Jahre nach seiner Rettung heiratet Carl Petersen Sindhu, die Tochter des Häuptlings. Die Hochzeit ist eine kleine Sensation, denn Ehen zwischen Europäern und Einheimischen sind nicht erwünscht.
Zum großen Teil nicht erlaubt. Also es, ab und zu durften sie.
Mit Sondergenehmigung von der deutschen Besatzungsmacht. Denn beide, Petersen und Sindhu, sind angesehene Leute. Und so geben alle ihren Segen. Sie sind glücklich verheiratet, bekommen viele Kinder und betreiben mehrere große Kopra-Plantagen auf der Insel. Kopra, getrocknetes Kokosnussfleisch, ist damals gerade in Europa total en vogue. Der Schwede ist ein großzügiger Mann, der seinen Arbeitern faire Löhne zahlt. Und bis heute ist er auf Tabar als Strong Charlie bekannt. Denn er ist groß und wird mit den Jahren immer fülliger. Außerdem ist er bekannt dafür, dass er jedem, der seine Frau und seine Kinder nicht als ebenbürtig ansieht, das Leben zur Hölle macht. Gerade was Ohrfeigen angeht, muss Strong Charlie kräftig ausgeteilt haben. Als sein Schwiegervater, Häuptling Lamis, stirbt, wird Petersen neues Inseloberhaupt. Heute wissen wir von mindestens 3 Reisen, die er zwischen 1907 und 1923 nach Schweden unternommen hat.
Ich glaube, er war ein paar Mal drüben und immer hat er viele Sachen für die Familie mitgebracht. Kleidung für meine Großmutter Sindhu, so Kleider, wie sie schwedische Frauen getragen haben. Und meine Mutter und ihre Schwester hatten auch immer Kleidchen, weißt du, so weiße Kleidchen an.
Es gibt 2 Familienfotos davon. Petersen und Sindhu samt ihrer Kinderschar komplett in traditionell schwedischen Gewändern. Vorneweg und breit grinsend Marias Mutter. Elsa Petersen, die älteste Tochter.
Well, Mom used to tell me that she had the best life, you know.
Auf Tabar führen sie ein normales Familienleben. Naja, ein fast normales Familienleben.
Well, Mom did tell me that they had a monkey. How long the monkey survived, I don't know.
Auch wenn heute niemand mehr weiß, wo er eigentlich herkam, Elsa hatte ein Äffchen als Haustier. Wahrscheinlich ein Mitbringsel von einer Reise. Denn auf Papua-Neuguinea gibt es keine Primaten.
All the villages in New Island, you'll find a house.
Jedes Dorf hat eine Hütte, da dürfen nur die Dorfältesten rein, nur die Männer. Und aus irgendeinem Grund war meine Mutter die einzige Frau, die auch dort rein durfte. In der Hütte in Tabar hingen Schädel und Knochen. Und Mama durfte da rein mit den Dorfältesten. Und sie war so stolz darauf, die einzige Frau zu sein, die das durfte.
Dort in der ältesten Hütte wird Elsa während einer geheimen Zeremonie in die Gabe des Shark Calling eingeführt. Der Hai ist jetzt ihr Totemtier und sie kann mit ihm kommunizieren, so der Glaube.
You know, there is shark calling in New Ireland where they
in Neuirland gibt es shark calling, wo sie Muscheln zusammenschlagen, um Haie anzulocken. Das hat Mama aber nie gemacht. Sie hat bloß mit ihnen gesprochen.
Die ersten 10 Jahre ihres Lebens verbringt Elsa mehr oder weniger sorgenfrei mit ihren Eltern und ihren Geschwistern auf Tabar. Das Leben ist einfach, aber auch sehr privilegiert.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die sich kennengelernt haben. Also wo mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter sich kennengelernt haben. Die Mutter meiner Oma hieß Kisamo.
Auch die Großmutter von Yvonne Lundin stammt aus einer Beziehung zwischen einem weißen Mann und einer indigenen Frau.
At that time, a lot of the indigenous people were illiterate.
Die meisten Einheimischen konnten nicht lesen. Sie hatten noch nie Weiße gesehen, sie waren nie zur Schule gegangen und so weiter. Und dann eine Beziehung anzufangen.
So to be in a relationship makes you sort of ask, was the relationship based on?
Da fragt man sich doch, war das Liebe, war es Bedürftigkeit oder ist es einfach passiert?
Just something that happened.
Die Handelstreibenden, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Papua-Neuguinea sind, sind nur die erste Welle an Weißen dort. Ein paar Jahre später kommen die Missionare. Sie zementieren die deutsche Vorherrschaft. Nonnen, Mönche und Priester. Doch die indigenen Völker haben ihre eigenen Götter und die Liebe zu Jesus stößt auf wenig Gegenliebe. Also beschließt die katholische Kirche, sich auf die Kinder zu konzentrieren. Kinderheime müssen her. Später sollen diese Kinder dann die Gesellschaft wie einen Sauerteig christlich durchwirken. So steht es in einer Schrift aus der Zeit.
Ein Bruder Janssen, der hat gesagt, umso, dass sie die üblen, wie hat er das gesagt, die üblen Eigenschaften der Mütter nicht lernen würden. Also er meinte, ideal ist es, sobald sie keine Säuglinge sind, dass sie dann ins Heim kommen.
In einem Stadtteil von Kokopo namens Wunapope auf der Insel Neubritannien entsteht um die Jahrhundertwende ein solches Kinderheim. Unter Palmen mit Blick auf das Meer. Ein Heim nur für Mixed-Race-Kinder. Geleitet wird es von deutschen Herz-Jesu-Missionaren. Kurz darauf, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Das Deutsche Kaiserreich verliert nach 30 Jahren Besetzung all seine sogenannten Schutzgebiete. Im Artikel 119 des Versailler Vertrages heißt es:
Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten Hauptmächte auf alle seine Rechte und Ansprüche in Bezug auf seine überseeischen Besitzungen.
Politisch gesehen ist die deutsche Kolonialherrschaft beendet. Papua-Neuguinea gehört jetzt den Australiern. Alle Deutschen müssen die Insel verlassen. Doch aus religiöser Sicht ist die deutsche Herrschaft noch lange nicht beendet. Die Missionare werden weiterhin geduldet. Ja, sie sind sogar willkommen. Denn die Australier herrschen auch lieber über Christen als über Ungläubige.
Meine Oma hatte eine einheimische Mutter. Als ihre Mutter gestorben ist, wurde sie in die Mission zu den Nonnen gebracht. Von ihrem Vater.
Ein Großteil der Kinder, die aus den Mixed-Race-Beziehungen entstanden sind, werden zu Halbwaisen oder Vollwaisen. Das wiederum spielt den deutschen Missionaren in die Hände.
Eine Frau, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter dann von den Nonnen weggenommen wurde, es war eine ganz normale Familie, die irgendwo auf Neu-Hannover gewohnt haben. Die Nonnen haben dann das Kind dann weggenommen. Dieses Mädchen hat ihre Familie nie wieder gesehen.
Also Kidnapping?
Ja, das würde man das so heute nennen. Damals war es also die rassistische Idee, diese Halbweise, diese nicht rein indigenen, wenn man das so sagen kann, Kinder, dass es ist besser für sie, dass sie europäisch aufwachsen. Und das können sie nur tun, wenn sie weg von ihren Familien sind. Ich meine, das würden wir heute Kidnapping nennen. Damals hat man das mit bestem Willen gedacht, dass es das Beste war.
choo-choo train.
That's okay, the choo-choo.
They were good mothers. Very good mothers to their children.
Sie waren gute Mütter, sehr gut zu ihren Kindern.
Das ist Eric Hartig. Auch er ist Mixed Race und er weiß mehr als alle anderen über das Leben der indigenen Mütter. Eric ist gewissermaßen das historische Gedächtnis der Unserdeutsch-Community.
Yes, there were a lot of aching hearts there at times, but I think.
Natürlich gab es viele gebrochene Herzen, aber ich denke, man kann es auch anders betrachten.
I think a lot did see the advantage.
Ich glaube, viele haben auch die Vorteile für ihre Kinder gesehen.
And going forward,
sie bekamen durch die Missionare Zugang zur Bildung. Was gab es sonst schon zu tun auf dem Dorf?
Eric hat alles rund um die Herkunft der Gemeinschaft gesammelt. Aber das Chaos in seinem Haus ist ihm unangenehm und so spazieren wir stundenlang durch einen botanischen Garten in Brisbane.
My house, I tell you, it's a mess, but it's an archive, a wealth of history.
Eric erzählt mir von einem Freund seiner Familie, Joe Bond. Auch er ist Mixed Race, europäischer Vater, indigene Mutter. Und als Joe ein erwachsener Mann ist, geht er zusammen mit einem deutschen Missionar in ein Dorf, mitten im Busch, um zum ersten Mal seine Mutter zu treffen.
In those days, the 50s, I think it must have been, conducted this interview with the mother and asked her, Joe told me this, Uncle Joe told me this.
Es muss in den 50ern gewesen sein. Da haben sie die Mutter befragt. Sie wollten wissen, wie war das damals, als man dir deinen Sohn weggenommen und zur Mission gebracht hat?
Doris,
tatsächlich, glaube ich, sind alle Bond-Kinder, Doris, Tessie, Harold, Joe, Oscar, Harold und Oscar, ich glaube, es waren fünf Kinder von zwei Müttern, sie alle sind in die Mission gebracht worden. Sie hat wohl eine Weile geschwiegen und dann geantwortet, okay, schaut ihn euch an. Wäre er im Dorf geblieben, was wäre dann aus ihm geworden?
Had he stayed in the village, where would he be?
Und so kommt es, dass etwa 30 Jungs und 30 Mädchen als Waisen in dem Kinderheim der Herz-Jesu-Mission aufwachsen, vollkommen abgeschieden vom Rest der Inselbevölkerung, in einer deutschen Blase. Da sind zum Beispiel Yvonnes Großeltern, Erics Vater und die Eltern seiner Mutter und Marias Vater Harry, der später Elsa heiratet und als kleiner Junge in die Mission kommt.
She had very long hair and they always told me about that. And I said, and what did she look like? He said, she was very pretty, from what he can remember.
Von seiner Mutter weiß er nur noch den Namen, Nakai, und dass sie eine kleine Frau mit sehr langen Haaren war. Harrys Vater, ein Deutscher, schafft es nicht bis nach Hause. Er verstirbt kurz nachdem er seinen Sohn im Kinderheim abgeliefert hat.
And he used to go fishing and throw the dynamite.
Er ging immer fischen und hat sich mit Dynamit, mit dem man Fische fängt, die Hand weggesprengt. Er ist verblutet.
Ich frage Maria, ob ihr Vater wusste, dass, als er ins Heim gegeben wurde, er weder seinen Vater noch seine Mutter jemals wiedersehen würde.
He just accepted it, like, you know. They told him, Papa is in Himmel, and that was it. And I asked him, I said,
ich habe ihn mal gefragt, hast du denn deine Mutter nie vermisst?
He said, yes, but
und er hat gesagt,
so
doch.
Young, you know, and
aber er war ja so jung. Das ist schon seltsam, weil bei meiner Mutter war es genau umgekehrt. Sie kannte ihre Mutter und ihren Vater gut. Sie war 10, als ihre Mutter starb.
Auch Elsa landet 1921 in diesem Kinderheim. Sindhu, Elsas Mutter, verwechselt ein Medikament und schluckt aus Versehen eine tödliche Überdosis Magenmittel. Petersen, ihr Mann, ist nach dem plötzlichen Tod seiner Frau nicht mehr derselbe.
And then Grandpa sent Mom to the mission, to school. And then her little sister went with her.
Von jetzt auf gleich ändert sich Elsas Leben radikal. Sie ist jetzt nicht mehr die Häuptlingstochter, sondern eine unter vielen. Und alle haben mehr oder weniger das gleiche Leben, teilen das gleiche Schicksal.
The living in the mission, Rebecca, was...
Das Leben in der Mission war...
How's the German term? Einfach.
Einfach.
Okay. It was a simple life, a good life.
Strenges Regiment.
Very regimental.
Sehr streng, sehr religiös.
Very strict, very religious. Church, Frühstück.
Erstmal Kirche,
school,
Frühstück, Schule,
Garten. Then maybe benediction.
Dann Abendgebet und Segnung.
Night meal.
Abendessen.
Night prayers.
Beten.
Bed.
Bett.
That's how they all became family, because they only had each other.
Das hat sie zu einer Familie gemacht, denn sie hatten ja nur einander.
Yes, abandoned.
Sie alle waren verlassen worden.
You know, maybe there were promises.
Und vielleicht wurde ihnen auch sowas versprochen wie, Papa kommt zurück und holt dich, aber das ist halt nie passiert.
And that's a story that is probably as old as time. I think it's happened, it still happens everywhere.
Ja, so geht die Geschichte. Und sie ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Sowas passiert. Vermutlich heute immer noch irgendwo auf der Welt.
Die Missionare sind übrigens größtenteils aus dem Münsterland, denn dort ist das Stammhaus des Herz-Jesu-Ordens. Sie sind es, die mit Hilfe der Kinder ein Stück deutsche Heimat auf Papua-Neuguinea entstehen lassen. Sie vermitteln ihnen ihren Glauben und ihr Wertesystem, das macht aus den Kindern Christen. Und sie vermitteln ihnen ihr Wissen, ihre Kultur und ihre Sprache, das macht aus ihnen Deutsche.
What I gathered.
So wie ich das gehört habe und nicht nur von meinem Vater, sondern so wie das alle erzählt haben, hat sich die Sprache vor allem in dem Heim für Mädchen entwickelt, wo die älteren Mädchen für die jüngeren Kinder, die neu aus den Dörfern kamen, verantwortlich waren. Vielleicht verstanden die etwas Deutsch. Und Tok Pisin, Pidgin Englisch von den Müttern und Tok Palaz. Was macht man da am besten? Man vereinfacht.
Im Kinderheim darf nur noch Deutsch gesprochen werden. Und unser Deutsch ist ja Deutsch. Eine Art. Der Wortschatz ist größtenteils Deutsch, die Grammatik Tok Peles und dazu eine Prise Quatsch.
Unser Deutsch ist, if you speak to people about unser Deutsch.
Viele von uns kennen nur noch die Schimpfwörter auf unser Deutsch.
Rude words in unser Deutsch. And the Quatsch and the Spaß and the, you know, it's all like gemein und, you know. You know, lots of like, man, du gelogen, you know, and richtig, and you know, like it's a lot of the words that make people laugh.
Es ist eine Spaßsprache. Man kann unser Deutsch nicht sprechen, ohne zu lachen.
Because you can't talk unser Deutsch without laughing.
Can't?
You can't. If you listen to them at the picnic,
wenn man den Leuten beim Picknick zuhört, die reden und lachen immer gleichzeitig.
In Brisbane darf ich mit auf ein Familienfest von unser Deutschsprechern, die heute in Australien leben. Vier Generationen treffen sich dort, viele sogar mehrmals im Jahr. Es wird viel gegessen und jede Frau erhebt den Anspruch, das beste Tapioca zu machen, eine Art Nationaldessert.
I did some tapioca.
I will definitely have some of everything.
Okay.
Schön mit der Kokosnuss, Maria.
Ja.
Außerdem wird sehr viel gesungen, in Erinnerungen geschwelgt und natürlich jede Menge Quatsch erzählt.
Ich weiß nicht. Einige von denen war, aber die Schwester Tony Butler, sie war wirklich eine Hexe. Sie war eine große Schwester. Und wenn sie sitzen auf dem Fahrrad, du kannst nicht in dem Fahrrad, du siehst nur sie sitzen. Und einmal dann, wir waren schnellen Mandarin von dem Baum. Und ich ging und dann mit meinem Kleid hoch, so und der andere Mädchen war oben. Dann sie sagt, you half guys are like roaring lions, sitting what you might be about. So we tried it. Are you Nazi bastard? So we all had to go to the Madre Secunda to give us the belting.
Die sehr dicke Nonne, die so dick war, dass wenn sie Fahrrad fuhr, man nichts von dem Fahrrad gesehen hat, hat zwei der Mädels beim Mandarinklauen erwischt und ausgeschimpft. Darauf haben die sie als Nazi-Bastard beschimpft und mussten sich dann dafür bei der Oberschwester die Bestrafung mit dem Gürtel abholen.
Judy, you want an entail swimming up the sea, swimming up the sea, open in the basket.
Hier trifft sich die zweite und die dritte Generation der unser Deutschsprecher. Sie kennen die Schule der Missionsstation nicht mehr als Kinderheim, sondern als Internat. Denn ihre Eltern, die Waisenkinder, wurden nämlich von den Nonnen untereinander verheiratet, sobald sie alt genug waren.
they kind of matched them up as they got older. Because I know my grandparents probably hated each other for a bit of their lives also, you know, because they...
Meine Großeltern haben sich wahrscheinlich Zeit ihres Lebens gehasst.
What makes you think that?
Well, because when you're matched with someone...
Naja, wenn man mit jemandem verkuppelt wird, dann hat man ja nicht wirklich die Wahl.
It would have been a,
weißt du, die Paare waren einfach... Naja, vielleicht, wenn man noch nie in einer richtigen Beziehung war, dann kennt man es vielleicht nicht anders. Die haben einfach gesagt, oh, der könnte gut zu der passen oder wie auch immer das vonstatten ging. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, habe 9 Jahre mit ihnen gelebt. Ich habe also irgendwie das Gute, das Böse und das Hässliche gesehen.
Ganz anders die Erinnerung von Maria an die Ehe ihrer Eltern Elsa und Harry.
And your mom and dad haben untereinander Deutsch gesprochen?
Yes, always. Immer nur Deutsch. Kein Englisch. And she called my dad Heini. Heini. And he used to call her Liebchen.
Liebchen?
Yeah.
Liebchen und Heini?
Herzen.
Sie heiraten untereinander. So bleibt die Mixed-Race-Community erstmal unter sich. Und wer die Schule hinter sich hat, der wird von den Missionaren ausgebildet. Praktische Berufe. Die Männer werden Seefahrer, Schmiede, Zimmermänner oder Maschinisten. Die Frauen lernen Gemüseanbau, deutsche Hausmannskost, Nähen. Eben alles, was eine gute Hausfrau damals ausgemacht hat. Die meisten arbeiten weiter im Dienst der Mission. Ein Leben lang. Für mageren Lohn. Wie Yvonnes Großeltern und auch ihr Vater.
You didn't get many thanks.
Niemand hat es ihm gedankt. Die haben vermutlich gedacht, die Mixed-Race-Community sollte umgekehrt uns dankbar sein. Wir haben sie schließlich aufgezogen und so. Es gibt dieses Lied, du schuldest deine Seele dem Unternehmen. So in der Art war das.
Als ich mit Maria über den Einfluss ihrer Erziehung rede, schaltet sich auf einmal ihre Tochter Melissa ein, die kurz zuvor nach Hause gekommen ist.
Darf ich meiner Mutter kurz eine Frage stellen? Als du in der Schule warst, haben dich die Nonnen geschlagen und misshandelt?
Wir wurden alle geschlagen.
Und hat für dich die ganze katholische Erziehung einen negativen Beigeschmack dadurch bekommen?
Not really.
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die geschlagen wurde. Und vielleicht haben wir auch was falsch gemacht. Also wurden wir geschlagen.
Unsere Generation wurde in der Schule auch mit dem Gürtel geschlagen.
Wirklich?
Ja, natürlich. Also ich spreche mit meinen Kindern sehr offen darüber, wie fies die Nonnen zu uns waren, weil sie wirklich schlimm waren. Sie waren so fies. Und das alles führt nicht dazu, dass du dich von der katholischen Religion abwendest?
Nein.
Mein Eindruck ist, dass es Maria nicht kalt lässt, als die Tochter von den Schlägen der Nonnen erzählt. Später, als das Aufnahmegerät aus ist, erzählt mir Maria, dass es ihr leid tut, dass ihre Kinder diese Erfahrung machen mussten. Aber anders als ihre Tochter gibt Maria nicht der Kirche die Schuld. Nicht die Institution ist schuld, sondern einzelne Missionare, die sich falsch verhalten. Maria glaubt, die Kirche hat sie vor einem weniger lebenswerten Leben im Dorf bewahrt. Diese Überzeugung hat sie von ihren Eltern übernommen. Vielleicht ist es eine Frage des Charakters, aber auf mich wirkt es, als sei es vor allem eine Frage der Generation. Die dritte und die vierte Generation sieht die Missionare wesentlich kritischer. Die ältere Generation neigt eher dazu, an der deutschen Identität festzuhalten.
Oma machte immer Sachen wie Sauerbraten oder Rouladen. Mein Vater machte Rouladen an Weihnachten und wir haben das dann gegessen. Oder Rollmops. Und immer Leberwurst. Mein Vater liebte diese ganzen deutschen Würste und Käse. Er liebte alles Deutsche.
Yvonnes Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Ihm zu Ehren hat sie sich eine Songzeile wie ein Armband ums Handgelenk tätowieren lassen. Seemann, lass das träumen, denk nicht an Zuhaus.
Every mixed race German loves the song Seemann.
Alle Mixed-Race-Deutschen lieben das Lied Seemann. Und als mein Vater gestorben ist, da haben wir Seemann gespielt. Und wenn der Vater von jemand anderem stirbt, dann spielen wir Seemann. Es rührt uns alle zu Tränen, weil es so ein sehnsuchtsvolles Lied ist. Es ist ein Lied über Sehnsucht. Es ist ein Lied, das uns verbindet. Unser Deutsch ist die Sprache und Seemann ist das Lied, das uns verbindet. Eine Hymne, genau. Das sind die Überbleibsel, an die wir uns klammern. Und ich habe echt Angst, weil alles so vergänglich ist.
Unser Deutsch stirbt aus. Seine Sprecher werden immer älter und immer weniger. Und die Kinder, die sind einfach Australier. Sie haben keine Verwendung mehr dafür. Weder für die Sprache, noch für die Religion, noch für diesen ganzen deutschen Klimbim, die Schmachtlieder und Tradition. All das, womit die Eltern und Großeltern versucht haben, die Leere zu füllen und das Trauma des Heimlebens zu überwinden.
If you ask my dad and my probably my papa and my mama, they had a good life.
Wenn du meinen Vater gefragt hättest oder meine Oma und meinen Opa, sie hätten gesagt, sie hatten ein gutes Leben. Aber wenn du mich fragst, wenn ich mir das als Außenstehende angucke, dann könnten sie es auch einfach nicht anders.
But I think that I wish that the mission had.
Ich wünschte, die Mission hätte ihnen ermöglicht, im Wissen um ihre Herkunft aufzuwachsen, in Kontakt mit ihren Eltern zu bleiben. Sie waren so isoliert und sie haben ihre ganze Identität verloren.
Elsa hingegen, die Tochter von Häuptling Petersen, schreibt Geschichte. Allerdings ist sie nicht mehr am Leben, als die Familie davon erfährt. Ein paar Jahre nach Elsas Tod, Anfang 2001, bekommt die Tochter Maria Besuch aus Schweden. Der schwedische Journalist Joachim Langer und die Anthropologin Helena Regius stehen vor der Tür.
Well, I found out from the authors of my grandfather's book.
Ich habe es von den Autoren des Buches über meinen Großvater erfahren. Helena, wie hieß sie noch gleich? Helena war Anthropologin und sie hat tatsächlich einige Zeit auf Tabar verbracht, um Informationen über meinen Großvater zu sammeln. Und sie hat uns dann auch von Pippi Langstrumpf erzählt.
Elsas Kindheit soll Astrid Lindgren zu dem weltbekannten Kinderbuch Pippi in Takatukkaland inspiriert haben. Der Journalist Joachim Langer war in einem alten schwedischen Zeitungsartikel auf Karl Petersen gestoßen. Und sofort war ihm klar, das musste Efrain Langstrumpf sein. Gemeinsam mit Regius, die sich zu diesem Zeitpunkt mit Petersens Lebensgeschichte wissenschaftlich beschäftigt hatte, machte er sich auf den Weg in die Südsee. Und so treffen die Schweden in Australien auf die Nachkommen von Karl Petersen, alias Efraim Langstrumpf. Und Maria und ihre Geschwister hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass ihre Familie einen Platz in der westlichen Kinderbuchliteratur hat. Oder fast.
Mom knew a bit about Pippi Longstocking because her father told her.
Mama hatte so eine Ahnung. Ich denke, ihr Vater hatte mal erwähnt, dass etwas über sein Leben in Tabar und über seine Familie in der Zeitung gestanden hatte. Und dass es da diese Frau gab, die von überall her Ideen sammelte für ein Buch. Aber sie wusste nur, was ihr Vater ihr gesagt hatte. Und wir haben das erst rausgefunden, als wir die Bücher bekommen haben. Da war Mama schon tot.
Die Frau, die Informationen von überall her sammelt, ist natürlich Astrid Lindgren. Allerdings ist es eigentlich unmöglich, dass Elsa von ihrem Vater etwas über die Parallelen zwischen ihm und Efraim Langstrumpf erfahren hat. Pippi Langstrumpf erschien 1945. Zu diesem Zeitpunkt war Karl Petersen schon seit 8 Jahren tot. Er starb 1937 in Sydney. Gut möglich ist aber, dass Petersen seiner Tochter erzählt hat, dass in Schweden über ihn geschrieben wurde. Denn die Presse in der Heimat hat die Geschichten des schwedischen Südseekönigs geliebt. Ein Leben voller Gold, Wunder und Gefahren. Langer und Regius hatten mehr als 20 Zeitungsartikel über Petersen zusammengetragen und festgestellt, Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts war der Südseekönig in Schweden so etwas wie ein kleiner Promi. Und Astrid Lindgren? In Zeitungsartikeln, die nach ihrem Tod 2002 veröffentlicht wurden, steht, sie soll selbst nur gelächelt haben, als sie kurz vor ihrem Tod nach den Parallelen zwischen Petersen und Efraim Langstrumpf gefragt wurde. Die Ähnlichkeiten enden aber nicht bei Papa Langstrumpf und dem Takatukka-Land.
And you know, but how they describe my Pippi, that's exactly how my mom would have been.
Wie Pippi beschrieben wird, das ist genau wie meine Mutter damals gewesen sein muss. Ein starkes Mädchen, das Kokosnussbäume hochklettert und frei lebt, wie es ihm gefällt.
They were on an island,
sie lebten ja nicht in der Stadt oder so, sondern auf einer Insel.
Have you read the passage in Pippi Longstocking where she saves the boy from the shark?
Am Abend, bevor ich Maria zum letzten Mal besuche, habe ich Pippi in Takatukka-Land noch einmal gelesen, weil mir vor allem eine Sache, die sie über ihre Mutter erzählt hat, nicht aus dem Kopf ging.
There's a passage where her friend Tommy falls into the water.
Mm-hmm.
And Pippi jumps after him and tells the shark to go away.
Und jetzt sitze ich hier neben ihr und suche das Kapitel, in dem Pippi ein ernstes Wort mit dem Hai spricht.
Oh, here's the part. She jumps after him to save the boy because all the children can see that there's sharks coming and Tommy is in the water. Und dann plump machte es wieder. Das war Pippi, die ins Wasser sprang. Mhm. Sie langte ungefähr gleichzeitig mit dem Hai bei Tommy an. Tommy schrie vor Schreck. Mhm. Und dann she says to the shark, schämst du dich nicht? Der Hai schaute sich erstaunt um, fühlte sich unbehaglich. And then she says to the shark, versprich mir, dass du das nie wieder tust, dann lasse ich dich los.
That would be my mom. She was that type of a person, you know.
Bevor sie ins Kinderheim gekommen ist, muss Elsa wie Pippi Langstrumpf gewesen sein. Mutig, frei, selbstbewusst. Aber anders als Pippi, die dank magischer Pille am Ende für immer ein Kind bleiben wird, ist Elsas magische Kindheit vorbei, nachdem sie ins Heim gekommen ist.
But then mom being educated and
aber als sie anfing, meine Mutter zu erziehen und auszubilden, als sie Religionsunterricht von den Nonnen bekam und eine fromme Katholikin werden sollte, da fand sie, das sei Götzenanbetung und wollte damit nichts zu tun haben.
Als allerdings in den 70er Jahren Marias Bruder, der wie ihr Vater auch Harry heißt, auf hoher See verunglückt, eilt Elsa an den Strand und nutzt ihre Gabe des Shark Callings noch einmal. Sie fleht ihr Totemtier um Schutz für ihren Sohn an. Harry hatte sich gemeinsam mit einer Frau und ihren zwei Kindern auf ein Wrackstück retten können. Tagelang trieben sie auf dem Meer, bevor sie völlig ausgetrocknet gefunden wurden. Ein großer Hai soll die ganze Zeit um sie gekreist sein und andere Haie von einem Angriff abgehalten haben.
He said he's never seen a shark that big.
Er hat gesagt, er hat noch nie einen so großen Hai gesehen.
And he still talks about it today.
Er redet heute noch davon.
Die längste Zeit ihres Lebens wusste Maria nichts von Pippi Langstrumpf. Ihre Kinder sind nicht wie die meisten Kinder in Deutschland und Schweden mit den Büchern von Astrid Lindgren aufgewachsen. Dieser Pippi Langstrumpf-Kult, der hierzulande betrieben wird. Pippi, das erste Riot Girl der Kinderliteratur. Pippi, die für Widerstand gegen Autoritäten und gegen Unterdrückung und Machtmissbrauch steht. Wenn ich Maria darauf anspreche, ihr ist das völlig fremd. Für sie ist das einfach ein Kinderbuch.
Joachim, he's the one that told me, you know, Pippi is actually your mother.
Joachim war derjenige, der mir gesagt hat, Pippi ist eigentlich deine Mutter. Ich habe gesagt, wirklich? Das freut mich. Aber wenn doch bloß meine Mutter auch gewusst hätte, dass es ein Buch gibt über die Geschichte, die ihr Vater erzählt hat.
Or even probably spoken to people about, you know.
Dem Buch von Langer und Regius folgen zahlreiche Artikel über den schwedischen Südseekönig. Und kaum einer kommt ohne den Hinweis aus, dass Petersen es irgendwie geschafft hat, nicht im Kochtopf der Kannibalen zu landen.
And then my cousins in Darwin,
meine Cousins in Darwin haben das im Internet entdeckt und mich sofort angerufen. Warum nennen sie unsere Großmutter eine Kannibalin?
Why are they calling our grandmother a cannibal? They call Sindhu a cannibal, you know.
Sie können doch nicht einfach behaupten, dass Sindhu eine Kannibalin war. Sie war keine. Wäre sie eine gewesen, wieso hätte Großvater sie geheiratet? Sie waren echt sauer.
Tatsächlich geht man heute davon aus, dass die Geschichten über Kannibalismus und Menschenopfer, die Anfang des 20. Jahrhunderts kursierten, stark übertrieben waren. Vielleicht war die Betelnuss dran schuld. Ein sehr beliebtes Rauschmittel, das Zähne und Zahnfleisch rot färbt. Für Menschen, die nicht damit vertraut sind, müssen die Einheimischen furchterregend ausgesehen haben. Ein anderer Grund ist, dass Geschichten von gefährlichen Menschenfressern die Zeitungsauflage steigerten und halfen, den Imperialismus zu legitimieren.
And I got upset because when I read this,
und ich habe mich wirklich aufgeregt, weil ich auf seitenlange Beschreibungen der ganzen Familie gestoßen bin, über alle Kinder von meiner Mutter und lauter negative Sachen über uns.
Everything negative about each one of us.
Schmutzige kleine Familiengeheimnisse. Dinge, die so privat sind, dass man sie nicht über sich in einem Buch lesen will. Als der Entdecker der Petersen-Langstrumpf-Verbindung in dem Jahr nach der Buchveröffentlichung erneut nach Papua-Neuguinea aufbricht, dieses Mal zu Dreharbeiten zu einem Film über Petersens Leben, überrascht ihn die Familie zufällig am Flughafen. Maria und ihre Geschwister setzen alles in Bewegung, um das Projekt zu stoppen.
They should include the family and at least advise the family.
Sie hätten die ganze Familie mit einbeziehen sollen. Oder zumindest um Erlaubnis fragen.
So that was scrapped. They never did it.
Jedenfalls, das Projekt wurde beerdigt.
Ich habe mehrmals versucht, Joachim Langer zu erreichen. Einmal waren wir sogar zum Interview verabredet. Doch er ließ es platzen und meldete sich danach nicht mehr zurück. Letztes Jahr, ganz am Anfang meiner Recherche, hatte ich Craig Volker eine E-Mail geschrieben. Mit meiner Idee, die Geschichte von Unser Deutsch zu erzählen und der Bitte, mich mit Sprechern zu vernetzen. Seine Antwort fiel skeptisch aus. Zu oft war er schon enttäuscht worden von den Berichten über die Unser Deutsch-Community, hatte sie als herablassend und belustigend empfunden. In seiner ersten Antwort schrieb er:
Leute, die unter Rassismus und schlechten Bildungsmöglichkeiten gelitten haben, sind oft sehr misstrauisch, wenn man ihre Kreolsprache oder ihre Mundart amüsant behandelt. Als Sprachforscher mussten wir uns lange Zeit viel Mühe geben, bis man verstand, wir schätzen sie als Menschen mit Erfahrungen und Kenntnissen, die wir nicht haben. Wenn sie dann sehen, dass es durch unsere Arbeit Leute in Europa gibt, die sich über sie lustig machen, verlieren wir ihr Vertrauen. Wir selbst schämen uns dann auch, da der Zweck unserer Arbeit ist, diese Leute zu ermutigen, nicht zu entmutigen.
Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf mag das Wort Spunk erfunden haben. Aber die Kinder vom Herz-Jesu-Heim in Wunapope haben gleich eine ganze Sprache erfunden.
Wir sind in die Geschichte eingegangen. Historisch. Wenn jetzt beispielsweise jemand meinen Namen im Internet eingibt, dann gibt es eine Verknüpfung.
Ding, ding, bang.
Pippi und die vergessenen Kinder Papua-Neuguineas. Von deutscher Kolonialgeschichte heute. Ein Feature von Rebecca Endler. Es sprachen Marietta Bürger, Sigrid Burgholder, Marianne Roger, Hendrik Stickern, Florian Seigerschmidt,
und Rebecca Endler. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.